Römer Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Ich möchte uns diese Verse zunächst einmal vorlesen. Römer Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auch verstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebendige, über Lebende der Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Amen. Lass mich noch einmal beten. Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben, dass wir deinen Willen erfahren, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir verstehen, besser verstehen, wie wir leben sollen. Du hilfst uns auch, auf dem Weg miteinander umzugehen. Und ich möchte beten, dass dieses Wort, das du uns schenkst, ein Wort ist, das uns im Glauben weiterbringt, das uns Verständnis gibt und das uns hilft, gnädig miteinander umzugehen, zu deinem Wohlgefallen. Schenk du mir die richtigen Worte und Weisheit und schenk du allen, die zuhören, Gnade, dass sie dein Wort hören. Amen. Ja, dieser Text, ich bin froh, dass ich ihn mir nicht ausgesucht habe, sondern dass er einfach so in der Reihe gekommen ist, hätte ich mir jetzt nicht als meinen Lieblingstext wahrscheinlich ausgesucht. Ich habe es mal überschrieben, anders, aber nicht falsch. Anders, aber nicht falsch. Schaut, unsere Herkunft, wie wir aufgewachsen sind, das prägt uns, das drückt uns so einen Stempel auf, mit dem wir leben müssen. Was wir von Kindesbeinen an gehört haben und gelernt haben, vor allem wenn wir christlich aufgewachsen sind, das hat sich tief in unsere Existenz eingegraben. Das ist nicht so leicht abzuschütteln. Natürlich macht Jesus alles neu, in dem Sinne, dass er uns die Sünde vergibt, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, aber trotzdem gibt es da Spuren, die gelegt sind. Es gibt Traditionen, es gibt Abläufe in unserem privaten Leben und in unserem Gemeindeleben, das geprägt ist von unserer Herkunft. Sünde wird vergeben und Änderung findet statt in unserem Leben. Das ist klar. Aber zunächst einmal müssen wir in richtiger Weise mit diesen Tatsachen umgehen. Es gibt Dinge in unserem Leben, in deinem Leben, die Gott nicht als Sünde bezeichnet. Nicht alles, was du denkst, nicht jede Meinung, die du hast, ist automatisch Sünde. Auch jeder Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, kann eine Meinung haben, ohne dass es automatisch Sünde ist. Aber wir wollen uns hier beschränken auf die Perspektive der Gemeinde und des Gläubigen. Und so könnten wir zum Beispiel darüber nachdenken oder darüber diskutieren, Wenn wir jetzt hier an unsere Gemeinde denken, wir könnten diskutieren darüber, welche Form des Abendmahls könnten wir wählen. Es gibt verschiedene Formen. Wir haben eine gewählt, die praktizieren wir, aber das ist nirgends festgeschrieben im Wort Gottes. Da herrscht völlige Freiheit. Wenn jemand anders jetzt das anders sieht, dann kann ich vielleicht denken, naja, der kommt vielleicht auch noch dahin, dass er es kapiert und schon verachte ich ihn, oder? So einfach, so schnell falle ich in Sünde, fühle ich mich stark und falle in Sünde. Und genau davon redet dieser Text letztlich. Der eine könnte sich vielleicht stören an diesem Altartisch. Ich kenne eure Gedanken dazu nicht, hat noch keiner irgendwas gesagt. Das ist einfach etwas, was da steht, was mittlerweile für viele vielleicht einfach dazugehört, Tradition ist. Es ist für mich persönlich eine schöne Sache. Es ist gut, das Wort Gottes im Zentrum auch dieses Tisches zu haben. Es ist immer Jesaja 53 aufgeschlagen, wo Jesus als das Lamm Gottes beschrieben wird, der seine Schafe sucht und zusammenbringt. Aber das ist nirgendwo in der Bibel zu finden. Muss uns klar sein. Und da dürfen wir frei unsere Meinung dazu haben, ohne dass wir sündigen. Welche Meinung wir umsetzen, das ist vielleicht eine zweite Frage. Aber unsere Meinung an sich ist erstmal keine Sünde. Aber wir sind Menschen und als Menschen fordert sowas uns heraus. Wenn etwas da ist, was uns stört, von mir aus die Farbe des Klaviers, was uns stört, dann können wir uns daran richtig aufhängen und richtig reinbeißen. Und darüber können sich Gemeinden spalten. Es ist unglaublich, aber so etwas kann tatsächlich passieren und ist auch schon vorgekommen. Über das kann man in Gemeinden diskutieren, weil jeder von uns bringt seine Herkunft mit, hat eine Erfahrung, hat einen Lebensweg, hat eine Geschichte hinter sich und die Geschichte und deine Prägung, die fließt ein in das, wie du denkst und was du für Vorstellungen hast von dem, auch wie Gemeinde auszusehen hat, wie Gemeinde zu funktionieren hat. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, es ist keine Sünde und über diese Dinge sollte man reden können, ohne dass man sich zerstreitet, ohne dass man sich spaltet. Das sind Fragen, die im Wort Gottes nicht vorgegeben sind und deshalb kann es jede Gemeinde so halten, wie sie es halten will, wie es ihr gefällt. Und das führt natürlich dazu, dass das einigen in der Gemeinde gefällt und anderen nicht. Und manche gehen dann, manche gehen von anderen Gemeinden und so weiter. Da gibt es dann einige Bewegungen. Und diese Bewegungen sind oft wegen Nebensächlichkeiten leider. Was wir hier vorfinden, ist eigentlich eine interessante Sache. Und ich habe gedacht, naja, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, unter uns sind keine wirklichen Juden. Deshalb ist es eigentlich ein Text, mit dem wir gar keine Probleme haben sollten. Aber ich glaube schon, dass wir damit Probleme haben können, wenn wir da mal ein bisschen drüber nachdenken. Zunächst beginnt Paulus: Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Da gibt Paulus schon etwas vor, den Schwachen im Glauben. Das ist ja schon etwas, was so ein bisschen unter die Haut geht, was fuchst. Bin ich ein Schwacher im Glauben? Bin ich ein Starker im Glauben? In welche Kategorie gehöre ich? Und ich glaube, jeder hat so diesen menschlichen Wunsch, zu den Starken zu gehören. Und Paulus fordert auf, nicht über Gewissensfragen zu streiten. Das heißt, das, was jetzt im Prinzip folgt, sind Gewissensfragen. Da geht es nicht um Sünde oder Nicht-Sünde. Es geht einfach um dein Gewissen, um deine Herkunft, um das, was du kennst und wie du damit umgehst. Ich habe den ersten Punkt genannt, das Gewissen, ein gefährlicher Maßstab. Ein gefährlicher Maßstab. Das Gewissen ist, wie eben schon gesagt, bei jedem etwas anderes geeicht. Und deshalb kann der Maßstab meines Gewissens nicht der Maßstab deines Gewissens sein. Ich möchte mal vielleicht ein bisschen ein saloppes Beispiel bringen. Da ist einer unterwegs, abends in der Dämmerung. Er fährt mit dem Auto durch den Wald, es springt ihm ein Reh vors Auto, er fährt es um, platscht das Reh, liegt da, ist tot. Jetzt, was machst du? Verschiedene Personen gehen mit dieser Situation verschieden um, weil sie verschiedene Gewissen haben. Der eine sagt Halleluja, preist den Herrn, lädt das Reh in den Kofferraum, fährt heim und macht sich einen schönen Rehbraten, oder? Und andere macht sich ein Riesengewissen. Was mache ich jetzt, dass alles nach dem deutschen Recht und deutscher Vorschrift funktioniert? Und da kann er sich um Kopf und Kragen bringen, wenn er so ansetzt, ja. Wir wissen alle, dass die Deutschen eine furchtbare Bürokratie haben. Schon allein, bis ich jetzt den Verantwortlichen bekomme, also rufe ich die Polizei ruft wieder den Förster an. Es wird muss festgestellt werden, ob das Tier wirklich tot ist. Und dann muss wahrscheinlich der Förster das Tier irgendwo eigentlich entsorgen. Wahrscheinlich bringt es der zur nächsten Gaststätte und verkauft es dort. Dann hat er auch noch was davon. Ja. Aber ich möchte damit einfach zeigen, es gibt unterschiedliche Gewissen. Wir können jetzt sagen, dass der eine handelt jetzt sündig oder der andere handelt nicht sündig. Ja. Bleibt offen. So funktioniert das Gewissen und deshalb kann der Maßstab meines Gewissens nicht der Maßstab deines Gewissens sein. Und mein Gewissen wird von Gottes Wort geschärft oder wenn ich eben gar nicht mich mit Gottes Wort beschäftige, mich gar nicht in Gemeinschaft der Heiligen, in die Gemeinde begebe, dann wird es eben nicht geschärft, dann flacht es ab. Dann ist es wie ein Zahnrad, das ursprünglich mal so Zähne hatte, die richtig scharfkantig sind und die bei jedem Unrecht mir hier wehgetan haben. Und wenn das aber mal einfach nicht mehr nachgeschärft wird, was passiert dann? Dann wird es einfach stumpf, so wie jede Säge halt auch stumpf wird und es schneidet nicht mehr, es tut nicht mehr weh. Also, wer seinem Gewissen folgt, sündigt nicht, in Anführungsstrichen. Man kann da natürlich schon das Ganze auch übertreiben und dann doch wieder sündigen. Ja, man kann sein Gewissen auch im Bereich Pornografie so stark abschleifen, dass da gar nichts mehr hochhüpft, gar nichts mehr anschlägt. Und dann ist es natürlich Sünde, aber diese starke Geschichte, die wollen wir jetzt nicht wirklich betrachten. Was Paulus deutlich macht, ist, dass jeder hier von den Menschen in der Gemeinde, dass jeder vor dem Herrn steht. Du stehst vor dem Herrn und ich stehe vor dem Herrn. Und jeder Einzelne steht vor dem Herrn. Und es ist der Christ, der dem Herrn gehört. Und weil wir dem Herrn gehören, sollte unser Gewissen vom Herrn geprägt sein und vom Herrn nachgeschliffen werden, nachgeschärft werden. Paulus hat hier zwei Fälle, oder zwei Beispiele, die er hier anführt und die er regelt in der Gemeinde in Rom. Das erste Beispiel ist das Essen. Das zweite Beispiel sind die Tage, Sabbat oder Sonntag. Das werden wir sehen. Paulus fängt an mit dem Essen von Fleisch. In Vers 2 lesen wir, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Im Zusammenhang, wenn wir das alles lesen, verstehen wir dann, dass es darum geht, Fleisch zu essen. Was ist mit dem Fleisch? Warum darf man das, oder warum kann einer auf die Idee kommen, das nicht zu essen und lieber Gemüse zu essen? Nun, das Fleisch könnte einem Götzen geweiht sein, zum Beispiel. Es könnte aber auch, wie jeder aus Asterix und Obelix weiß, Wildbret sein, Schweinebraten. Ja? Also, das ist auch verpönt bei den Juden. Das dürfen die auch nicht essen. Und schon haben wir einen Konflikt in der Gemeinde. Und jetzt sagt Paulus, wer schwach ist, der isst Gemüse. Wenn ich das menschlich betrachte, dann habe ich das Gefühl, der Gemüse essen, wie soll ich sagen, muss oder darf, der ist so ein bisschen benachteiligt. Und er wird hier als schwach bezeichnet. Schaut. Es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ob jemand schwach ist oder stark ist. Das macht Paulus hier, das macht das Wort Gottes hier. Und er schreibt nun mal, wer Gemüse isst, ist schwach. Aber es geht darum, das Fleisch zu essen, ist keine Sünde. Und der, der das Fleisch nicht isst, ist es nicht, weil es ihm zur Sünde werden würde. Und deshalb ist das nicht. In der Zeit geht es noch nicht um vegan oder um Ähnliches. Ja? Das ist noch nicht ganz so modern. Aber es geht darum, dass wir verstehen, der Schwache, der kein Fleisch isst, der sündigt nicht. Und der Starke, der Fleisch isst, der sündigt auch nicht. Aber die Gefahr besteht, wenn wir diese beiden Begriffe ins Verhältnis zueinander setzen, dann ist das eine starkes Gut und schwaches Schlecht, oder? So empfinden wir einfach. Das ist so in uns drin, das ist unsere Kultur, so sind wir geprägt. Und damit degradieren wir automatisch den Schwachen. Und was heißt das? Wir verachten ihn, heißt es, auf der anderen Seite. Und da beginnt es für uns, für die, die stark sind, zur Sünde zu werden. Da sündigen wir, weil wir uns über einen Bruder, über eine Schwester erheben. Wer isst, der verachte den nicht, da schreibt es Paulus schon im Vers 3, der nicht isst. Weil das genau das Problem ist. Und Paulus weiß sehr wohl, dass dieses Problem da sein wird. Es ist menschlich. Und wer nicht isst, sondern nur Gemüse isst, der darf den anderen auch nicht richten und sagen, du isst das Falsche. Denn Gott hat beide angenommen. Übrigens, zum Thema Gemüseessen ist mir eingefallen, ich möchte es nur geschwind so am Rande einfließen lassen. Aber es gibt ja so einen ganz prominenten eigentlich Mann aus dem Alten Testament, der regelrecht darum gebeten hat, nur Gemüse und Wasser zu bekommen. Viele nicken jetzt, sie kennen den Herrn Daniel. Er war das damals mit seinen drei Freunden. Als diese vier jungen Männer, 16, 17 Jahre alt, aus Jerusalem abgeführt wurden, in die Gefangenschaft kamen nach Babylon, dort kastriert wurden und zu Kämmerern gemacht wurden am Hof des Königs und ihm dienen mussten, da haben sie darum gebeten, nicht das essen zu müssen, was den Götzen geweiht ist. Also genau diese Situation. Und da sehen wir, dass wir einen ganz bekannten Mann unter den Brüdern in der Bibel haben, und keiner von uns, glaube ich, würde auf die Idee kommen, den Daniel als schwach zu bezeichnen, oder? Der hat ja so viel mitgemacht. Das war ja so ein weiser Mann. Da kommen wir nie auf die Idee, ihn als schwach zu bezeichnen. Aber er hat genauso gehandelt, wie sein Gewissen es ihm vorgegeben hat. Und damit hat er nicht gesündigt. Bin ich tatsächlich so weit von meinem Schreiben hier weg. Mal schauen, ob ich da nochmal reinfinde. Auf jeden Fall, wenn wir zu Vers 4 gehen, dann sehen wir, dass Paulus ganz klar uns warnt. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt mit seinem eigenen Herrn. Und Paulus macht hier deutlich, jeder Christ ist seinem Herrn selbst verantwortlich. Und jeder Christ muss das tun, was er vor seinem Gewissen als richtig empfindet. Denn wenn wir sind eines anderen Hausknecht, wir sind eines anderen Haussklaven. Das war ja das Wort Sklave. Und die Römer haben sich nun wahrlich mit Sklaven ausgekannt. Sie haben gewusst, ein Sklave, das ist jemand, der gehört einem Herrn. Dolus, ja, Sklave und Kyrios Herr, das sind zwei Begriffe, die einfach zusammengehören, die kann man nicht trennen. Es gibt keinen Herrn, keinen Kyrios, ohne einen Sklaven, ohne einen Dolus. Das gehört zusammen, untrennbar. Und die haben sehr genau gewusst, wenn Paulus hier schreibt, dass du den Haussklaven des anderen richtest, dann war ihnen klar, der andere gehört einem, über den habe ich nicht das Recht zu verfügen. Und er schreibt es ja hier auch sehr klar, Paulus, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Das heißt, er muss Rechenschaft geben für das, was er tut, seinem Herrn. Gut, wir haben alle den gleichen Herrn, das ist das Schöne. Und trotzdem muss jeder von uns vor Gott selbst Rechenschaft abgeben. Ich kann später nie sagen, der hat mir das gesagt, bitte rechne das dem an. Es geht nicht. Du musst selber vor Gott für dich selbst Rechenschaft ablegen, für das, was du getan hast. Und das geht weit über dieses Essen von Fleisch oder Essen von Gemüse hinaus. Der schwache Bruder, dem sein Gewissen eine Not macht, ist vielleicht erst jung im Glauben, ist noch nicht so reif, kann das vielleicht noch nicht so richtig einschätzen oder umsetzen. Gott ist derjenige, der ihn aufrechterhalten wird, der ihn erhalten wird im Glauben, der ihn erhalten wird bei ihm. Das ist nicht unsere Verantwortung und deshalb können wir nicht sagen, wenn du heute Nachmittag beim Mittagessen Fleisch isst, dann spreche ich dir den Glauben ab. Ja? Wir lachen darüber, das geht nicht. Das war die Situation damals. Das waren die Kämpfe, die die haben kämpfen müssen. Und es war eben vor allem, weil es eine Gemeinde war, aus verschiedenen, eine multikulturelle Gemeinde aus verschiedenen Nationen. Und Juden waren eben auch dabei, die ihre Reinheitsgebote, Gesetze hatten, an die sie sich halten wollten. Und dann kommt das zweite Beispiel oder das zweite Problem, was sich in der Gemeinde offensichtlich aufgetan hat. Das lesen wir in Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder aber sei seiner Meinung gewiss. Und ich glaube, diese Diskussion, die haben wir in Deutschland auch schon so ein bisschen, vielleicht hat sie der eine oder andere am Rande mitbekommen. Es gibt Leute, die halten den Samstag als Sabbat und meinen damit Gott die Ehre zu geben. Und sie können es tun. Es steht ihnen frei. Sie müssen sich eine Gemeinde suchen, eine Versammlung suchen, die sich Samstag trifft und dann ist das alles kein Problem. Aber du kannst auch mittwochs deinen Gottesdienst halten. Du musst nur eine Gemeinde haben, die sich mittwochs eben trifft. Ich hatte einen Jugendfreund, der hat Gemeindegründungsarbeit gemacht und er hat genau das versucht. Er ist vom Studium zurückgekommen und hat dann versucht, eine Gemeindearbeit anzufangen, wo es verschiedene Kleingruppen gab an verschiedenen Orten. Und diese kleinen Gruppen, die konnte sich jede Gruppe dann zum Gottesdienst treffen, wann es ihnen am besten gepasst hat. Ich weiß nicht, ob es eine Gruppe mit Hausfrauen gab, die sich tatsächlich am Morgens getroffen haben oder so. Aber ich weiß, es gab verschiedene Gruppen, die sich unter der Woche an verschiedenen Abenden getroffen haben. Und dann einmal im Monat gab es einen Sonntag, wo sich die ganzen Gruppen zusammen zu einem großen Gottesdienst getroffen haben. Ja? Aber in diesen Kleingruppen, das war die Gemeinde, dazu haben sie eingeladen. Und da haben sie Gottesdienst gefeiert. Es war für mich damals wirklich eine große Herausforderung, einen Freund zu haben, der sowas macht. Weil ich habe gesagt, es wird in Deutschland nicht funktionieren. In Deutschland sind alle Menschen so trainiert, konditioniert, dass man sonntagmorgens in den Gottesdienst geht. Das ist so schwierig, dass die Deutschen da umzuprogrammieren, sage ich mal so. Und leider war es auch so, die Arbeit hat Schiffbruch erlitten. Es hat nicht funktioniert. Aber genau in diesem Kampf standen diese Geschwister hier in der Gemeinde in Rom. Die einen, die Juden, die wollten Samstag ihren Gottesdienst feiern. Und die anderen, die Heiden, die wollten am ersten Tag der Woche, am Sonntag, zusammenkommen. Die einen, die hielten sich an die Schöpfungsordnung, die anderen, die hielten sich an den Tag, als Jesus auferstanden ist. Und so hatte jeder seine Berechtigung und jeder seine Gründe, warum er diesen Tag oder jenen Tag höher achtet, für heilig hält und sich da zum Gottesdienst treffen will. Und wir erfahren hier, oder wir hören hier, was Paulus sagt: Jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Es ist keine Sünde, sich montags zum Gottesdienst zu treffen. Es ist kein Verbrechen, sich am Freitag zum Gottesdienst zu treffen. Es ist nur also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch geht, für mich wäre es total ungewohnt, wäre eine totale Herausforderung. Vielleicht würde ich es auch in meinem Alter noch irgendwann schaffen, das umzuprogrammieren, aber ich weiß es nicht. Es wär sehr herausfordernd. Aber was auf jeden Fall wichtig ist: die Tage werden nicht aus Streitsucht so oder so oder so gelegt. Die Tage werden gehalten, um dem Herrn die Ehre zu geben. Das ist wichtig, das ist entscheidend. In Vers 6: Wer den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer den Tag nicht achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, das sagt er nicht hier, sagt an anderer Stelle: Einer hält alle Tage gleich, und das ist auch okay. Auch das ist okay. Also wir können alle Tage das tun, dass wir zusammenkommen, um dem Herrn Gottesdienst zu feiern. Wenn wir zusammenkommen oder wenn wir einen Tag achten oder nicht achten, es ist wichtig, dass wir unser Gewissen dadurch nicht belasten, dass wir frei vor dem Herrn stehen können und sagen können: Aus diesem Grund, weil ich dir die Ehre geben will, am Mittwochabend will ich mich zum Gottesdienst versammeln mit meinen Geschwistern. Das ist völlig legitim. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass es um Gottes Ehre geht, dass es um das geht, was Gott, der uns erkauft hat, was Gott von uns will. Und es geht nicht in dieser Frage, in diesen ganzen Fragen: Mir schmeckt das Fleisch besser, mir passt aber der Donnerstagvormittag am besten oder was auch immer. Um diese eigenen Bedürfnisse und Bequemlichkeiten geht es nicht. Es geht nicht um dich oder mich, es geht um Gottes Ehre. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und Paulus begründet das in Vers 7 ganz klar. Denn, das ist die Begründung, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir sind der Besitz des Herrn. Wir gehören ihm. Das heißt, wir sind nicht unser eigener Besitz. Und deshalb haben wir kein Recht, aufgrund unserer Lust, aufgrund unserer Bequemlichkeit, aufgrund dessen, aufgrund unseres Eigenwillens zu entscheiden, was das Beste ist oder was wir tun, wie wir handeln, sondern es muss zur Ehre des Herrn sein. Bitte lasst uns das nicht aus den Augen verlieren. Wir gehören dem Herrn. Und Vers 9 kommt Paulus nochmal mit der Begründung von den Versen vorher: Wir gehören dem Herrn, denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Jesus Christus, den wir alle verehren, den wir alle lieben, weil er für uns gestorben ist, weil er uns losgekauft hat aus dieser Sklaverei. Und ich möchte es nochmal sagen: Freigekauft zu sein von der Sklaverei, das haben die Römer gewusst, was das bedeutet. 12 Millionen Sklaven im Römischen Reich ist eine Zahl, es gibt auch andere. Das heißt, sie haben sich mit Sklaven, sie haben sich mit dem Handel von Sklaven und so weiter ausgekannt. Sie haben die Rechte bzw. den Nutzen eines Sklaven sehr wohl gekannt und haben gewusst, was das heißt, wenn wir Christus gehören, wenn er unser Herr ist, dann hast du nichts zu melden. Dann musst du ihn fragen bei allen Dingen. Das sind herausfordernde Aussagen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Denn es geht nicht nur dir so, sondern es geht dem, der neben dir sitzt, genauso. Und dem, der neben dir sitzt, geht es genauso. Da sind wir wieder bei dem, jeder gibt für sich selbst dem Herrn Rechenschaft. Und deshalb hast du kein Recht, deinen Bruder zu richten. In diesen Fragen, in diesen Gewissensfragen, in diesen Fragen, die nicht sündhaft sind, dürfen wir nicht machen. Und dazu werden wir auch aufgefordert in Vers 10, da sagt es Paulus noch einmal: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Richten und verachten, essen und nicht essen, Tag X halten, Tag Y halten. Und schon haben wir in der Gemeinde ein Durcheinander. Schon haben wir in der Gemeinde Streitereien. Und dazu soll es einfach nicht kommen wegen solcher Sachen, wegen Gewissensfragen. Dass irgendein Weg gegangen werden muss, das ist klar. Und wenn der Weg nicht dein Weg ist, dann glaube ich, gibt es in Deutschland, also in der heutigen Zeit auf jeden Fall, genug Gemeinden, die deinen Weg gehen wahrscheinlich und wo du deine Befriedigung findest. Die Frage, die du dir dann stellen musst, ist es wirklich für den Herrn oder ist es aufgrund deiner eigenen Lust oder deiner eigenen Begierde? Paulus weist noch einmal darauf hin, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Er wird nicht müde, das zu betonen, zu wiederholen. Das ist, was uns geschieht und das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja einen, der für uns stellvertretend da ist. Es steht geschrieben, Vers 11, so wahr der Herr lebt, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und noch einmal, so wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und das ist nicht nur, nicht nur recht und billig. Das ist, was sich geziemt, dass wir Gott Rechenschaft geben, denn er ist derjenige, ich sage es nochmal, der für uns bezahlt hat. Und zwar nicht mit irgendeinem hohen Schekelbetrag in der israelischen Währung, nicht mit einer hohen Denare-Betrag oder mit Gold oder mit irgendwas. Er hat bezahlt mit seinem eigenen Blut. Wir sind bluterkaufte Menschen. Es ist einer ans Kreuz gegangen und der ans Kreuz gegangen ist, das war kein Mensch. Es war der Heilige, der Gerechte, der vollkommene Sohn Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat und nicht nur das, sondern der dich und mich geschaffen hat. Und er ist in dieses Leiden gegangen, er ist diesen Weg gegangen, um dich und mich zu erkaufen und herauszuretten aus dieser Sklaverei des Teufels. Und das hat er getan und jetzt hat er Anspruch auf dein und mein Leben. Es ist nicht mehr unser Leben, er hat Anspruch, wir gehören ihm. Und das ist herrlich, zu Jesus zu gehören. Denn schaut, er achtet auf die Seinen. Er sorgt dafür, dass der eine den anderen nicht richtet oder dass der andere den einen nicht verachtet. Er sorgt dafür, dass wir als Geschwister miteinander leben können, ohne uns zu zerfleischen, wollte ich jetzt sagen, aber ohne uns einfach zu verletzen, ohne uns weh zu tun, ohne uns ständig anzugreifen. Und jeder von uns ist ein Bluterkaufter, der zu Christus gehört. Jeder Einzelne. Das heißt, wir sind eine Gemeinde, eine Gruppe von losgekauften Sklaven des Teufels, von losgekauften Knechten Satans. Und jetzt sind wir wirklich frei in Christus. Und diese Freiheit, die bedeutet, dass wir ihm gehören. Und nur in ihm und durch ihn können wir frei sein. Ich weiß, das klingt eigentlich wie ein Widerspruch, jemand zu gehören, jemand nachzufolgen und doch frei zu sein. Trotzdem ist es so, eine größere Freiheit wie in Christus kannst du nirgendwo finden und nirgendwo bekommen. Er macht dich frei und er gibt dir Freiheit. Und er sorgt dafür, dass die Menschen, die zu ihm gehören, in Einheit und in einer guten Gemeinschaft miteinander leben. Ich möchte noch aus dem Philipperbrief schnell ein paar Verse lesen, Philipper 2. Da wird es noch einmal deutlicher zusammengefasst, was Christus getan hat. Vielleicht ist es schon so lange her und vielleicht hast du es schon so oft gehört, was Christus für dich getan hat. Aber es sollte eigentlich jeden Sonntag immer wieder neu sein. Es sollte jeden Tag neu sein. Philipper 2, die Verse 8 bis 11, da lesen wir: In seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Das ist das Ziel unseres Lebens, ihn zu bekennen zu seiner Ehre. Anders, aber nicht falsch, ist dein Nebensitzer, ist dein Nächster, ist derjenige, der mit dir in eine Gemeinde geht. Anders, aber nicht falsch, schwach, aber nicht sündhaft. Wir haben gesehen, dass das Gewissen ein gefährlicher Maßstab sein kann. Wir haben über das Fleischessen oder das Gemüseessen gesprochen, über Tage halten. Und ich möchte abschließen mit Sprüche 14, Vers 21. Als Mahnung einfach so mitgeben und als ein Vers, um drüber nachzudenken. Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt. Sprüche 14, Vers 21. Wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt. Aber wohl dem, der sich über den Elenden erbarmt. Amen.